Idee, dass wir etwas schon vor Ihnen haben, oder zum Zweiten auch den hier zu etwas neuen zum Entfernen-Teil, der ist hier auch ganz gut. Wir haben schon kurz gesprochen, jetzt auch mit Blick auf die Zeit, also 15:30 habe ich mitgenommen, wenn jetzt noch einmal eine Aufrüstungserscheinung ergibt. Ich würde mir vorschlagen, dass wir die beiden Sachen jetzt so nacheinander vielleicht einfach mal durchgehen und dann gucken wir mal hinten raus, was wir sagen, wie viel das Ganze für die Ersatzfilme da noch haben. Ja, dann würde ich sagen, wir schlagen jetzt ein, gehen Frau Sie vielleicht erstmal, die nächste Frage. Kurz sehen. Das heißt, wir haben heute eine Sitzung, um nochmal ins Detail zu gehen. Wir müssen meiner Meinung nach auch die Diskussion abschließen, denn die nächste Sitzung ist ein Tag vor. So, wir haben das ja in der Runde mehrfach diskutiert. Die Arbeitsgruppe hat sich mittlerweile zum zweiten Mal getroffen. In der Arbeitsgruppe wurden erfreulicherweise alle Aspekte aller Änderungsvorschläge diskutiert. Also, wir haben kein Thema losgelassen und wir haben auch alle inhaltlich quasi vollständig. Die AG ist mit ihrer Diskussion am Ende. Das würde ich mir nämlich heute vorstellen und mache zunächst mal einfach kurz und mündlich die bisherigen Meinungsbildungen zusammen, was wir hier in der Runde besprochen haben. Ich fange dann einfach beim ersten Punkt an, werde aber zwischendurch mal ganz bei der Reihenfolge. Der erste Änderungsvorschlag betrifft diese Fragestellung. Man hat Verbindlichkeit auch, wenn sie elektronisch Fragestellung, die wir jetzt mit dem Vorschlag hier klären. Der Vorschlag ist, dass der ISW ein Wahlrecht einräumt, auch zum Handels- oder Erfüllungstag die Verbindlichkeit auszuführen. Die Zahlungsmittel, die elektronisch überwiesen werden, werden hier nicht hin. Nun hatten wir in dieser Woche und genau auch in der Arbeitsgruppe schon wirklich gedacht, dass nur diese Verbindlichkeit auch ihr Thema ist. Die Zahlungsmittel ausrufen nicht. Da waren wir bei der Arbeitsgruppe jetzt in der letzten Diskussion, aber dazu ist der Meinung, dass das nicht besprochen wird. Das ist kein Problem, es liegt auf der Hand. Ich fasse es mal kurz zusammen. Die Zahlungsmittel zu welchen Zeiten? Es muss quasi Hand in Hand gehen. Das heißt, die Arbeitsgruppe braucht zumindest so den pragmatischen Effekt, das müssen wir gar nicht anmerken oder kritisieren. Die Arbeitsgruppe hat zusätzlich erkannt, das ist meiner Meinung nach der letzte Woche nicht genannt, dass man natürlich auch die Hochsuchung von Komponenten, Zahlungsgeflecken und so weiter, theoretisch fraglich ist, aber eben nicht. Das war nach der Klärung, dass die Oberung beziehungsweise wann ruft er die Zahlungsmittel ein? Das hat die Arbeitsgruppe auch als kleine Marke angemerkt und das ist auch der Meinung, darauf sollte man. Ansonsten, die Detailbewerbungen dazu waren noch folgende, also dass das ein Wahlrecht ist, und das ist ja vorgesehen, das prinzipiell erstmal in Ordnung. Natürlich ist es Vergleichbarkeit nicht immer schön, aber das kann man so nicht. Und ja, dann ist noch der Punkt, wie die Bedingungen formuliert sind, für die diese Ausnahme gilt. Die Bedingung hat der IFB ja aufgrund der vorangegangenen Diskussion so formuliert, dass sie erstmal dieses Beispiel, das Zahlungssystem, was bei Gegenstand war, aber seiner Meinung nach noch ein typisches Zahlungssystem. Und man glaubte, dass das für die Anwendungspraxis hilft und wahrscheinlich nicht. Die Arbeitsgruppe sagte dazu, man kann nicht abschließend sagen, dass man wirklich in vielen Fällen hilft und auch sehr einfach ist und von mehr. Das man so sagte, man ist nicht abschließend. Das heißt, die Regelung an sich ist irgendwie verständlich akzeptabel, aber trotzdem individuell hilft. Die Kriterien passen sind schwierig zu beurteilen. Und Das ist richtig.
Mit den Bemerkungen schaue ich mir dann
Ihrerseits
noch neue
zusätzliche
zusätzliche
Anmerkungen, vielleicht auch
Themen.
gegensätzlich.
Was ist die Anrufsalternative? Das ist etwas, wo man sagt, vielleicht muss der ISB nochmal schauen, dass er das Thema am Ende des Tages ist. Das ist ja die Frage, was er eigentlich herrscht. Weil ich wissen muss, wann kann ich mir mein Cash thematisieren, die konkret diese Kriterien, das ist, glaube ich, schon nicht ganz ohne. Zumal man ja auch sagen muss, das hat ja eine zusätzliche Analysetätigkeit und das ist dann vielleicht der Preis, den man zahlen muss für ein Wahlrecht, ob ich überhaupt unter das Wahlrecht falle. Aber das bringt natürlich gewisse Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel, also der Ursprungsfall war ja Bugs aus UK. Und das ist ja auch häufig so, ich kann ja technisch gesehen zum Beispiel noch eine Zahlung, obwohl ich die Zahlungsanweisung schon gegeben habe, darf zum Beispiel ein Banksystem entscheiden, sobald es mir noch einen Tag lang zurückholen, juristisch zurückholen. Dann wird der Prozess gestoppt. Dass man das nicht macht, weil das das Vertrauen in dieses System erschüttert, das ist ja dann eine juristische Frage. Das hat was mit Behavior zu tun. Also, wie es jetzt formuliert ist, wäre ja dann der Abgang eigentlich erst einen Tag später, weil ich dann kein juristisches Recht habe, diese Forderung zu stoppen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz viele Zahlungssysteme in unterschiedlichen Konstellationen gibt. In Europa, in unserem Zahlungsraum, SEPA ist wirklich wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Da ist das ja nicht so evident. Aber ich frage mich, ob diese Anwendung der Kriterien, diese vermutete Erleichterung gar nicht geschafft, weil ich so viel prüfen muss, wenn ich in vielen Zahlungssystemen unterwegs bin. Dann ist die Frage, ist es auch so gelöst, dass es eigentlich auch passt? Und dann ist ja nochmal die Frage, was ist außerhalb von Zahlungen? Ist es auch als mit auf Kreditkarten? Das ist ja dann diese alte Frage, Kreditkarten und Schecks. Und jetzt wir nennen keine Schecks. Wenn ich nicht wüsste, dass ich von meinen letzten Schecks interessiert habe, ich vor 20 Jahren oder so. Und ich glaube, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, dass die Schecks funktionieren, so wirklich. Das weiß ich noch. Aber in anderen Teilen des Schicksals Schicks noch eine gängige Zahlungsmittel. Umfassender aus angucken, weil auch da relativ grundsätzliche Fragen enthalten sind.
Vielleicht erst kurz zu deiner Zusammenfassung. Wir haben bei der Arbeitskreis dabei. Fast meines Erachtens alles. Das Einzige, was ich ein bisschen anders verstanden hatte, war das Thema mit dem Wirtschaftskreislauf. Das heißt, ob wir darauf hinweisen sollten, was wir, glaube ich, ja machen, ja oder nein. Da wurde eine Lücke im Wirtschaftskreislauf eventuell gesehen oder gesagt, häufiger. Die können nicht passiv finanziert. Deswegen war damals der Tenor, das sollten wir nicht verlangen und da sollten wir nicht drauf hinweisen. Ansonsten zu deiner Frage, was an den Bedingungen, das Grundproblem, das kam in der Arbeitsgruppe auch deutlich raus, ist, dass die Bedingungen so spezifisch sind und so lange Diskussionen mit den Wirtschaftsprüfern führen, ob sie erfüllt sind oder nicht, dass das Wahlrecht wahrscheinlich eh niemand anwenden würde oder dass es unattraktiv wird. Oder auch diskutiert, ist ein Wahlrecht immer attraktiv? Ja, nein, vielleicht aus Nutzungssicht, aber aus Erstellersicht, aber es ist mit den Nutzern, aber das Wahlrecht würde wahrscheinlich jetzt jeder laufen lassen. Von daher, wie wir das jetzt hier kommentieren, wir können das durchwinken, meines Erachtens, aber das wäre ein Wahlrecht, zumindest laut den Kollegen, das ist irgendwie ein Industriethema, was wir inszenieren wollen. Wir können es auch monieren. Aber das würde wir ja dann in der Diskussion so kein richtiges Thema. Wahrscheinlich bringt es aber, so wie es geregelt ist, nicht viel, weil zu spezifisch. Das war die Bedingungen stehen nicht nachweisbar vernünftiges Bildung.
Das erfahren möglicherweise auch relativ komplizierte Rechtsanalysen. Schüler oder Klasse, man will ja so eine praktische Lösung finden. Also ich meine auch, dass einfach das Ziel, eine pragmatische Lösung zu finden, für das Problem der Leistung und Leistung, ist eben einfach. Da sollten wir darauf hinweisen, von dem Prinzip, dass dann das Wahlrecht seinen Zweck wahrscheinlich nicht erfüllt.
Genau, dann möchte ich noch kurz zwei Anmerkungen zu den anderen Themen. Also einmal mit dem Thema der Gläubiger. Also ich finde es eigentlich im Gegensatz ziemlich klar, was der Gläubiger macht. Also ich die Diskussion dazu. Was gibt es überhaupt für welche Unklarheiten?
Also in der Diskussion war nicht die Frage, was macht der Gläubiger, sondern es war die Frage, dass es dann ja sein kann, dass keine der beiden Seiten die Position finanziert über den Finanzamt. Und ob das kritisch sei oder nicht, dann wurde aber festgestellt, das gibt es an mehreren Stellen, nehmen wir konsolidiert, man kann auch sagen, dass eine SPD von zwei oder von gar keinem konsolidiert ist und man muss sich nicht, man kann sich auch die Frage nicht mit Kontrahenten abstimmen, die er finanziert. Das war eher der Tenor. Die Parallele gezogen wurde, dass es häufiger vorkommt, dass es eigentlich unkritisch ist, hatte ich dann genommen, sollte dann gar nicht auf den Weisen. Und klar ist es, die Frage ist eher, kann aber sein, dass das.
Also wenn du dann vorschließlich mit einem Bruder und gerade in Deutschland deswegen die Bewegung machst, sind da gar keine so gut. Ja. Ich lasse bei den wenigen Worten sehr auch finden, was wir machen.
Das ist sehr, sehr relevant, das Thema der Wirtschaft, wird aber keine große Auswirkung haben. Die Regierung oder begrüßt den Gruppe von den Bankvertretern, wird aber keine große Auswirkung haben, weil es inhaltlich gar nicht war. Aber rein praktisch ist hier rein praktisch noch absolut nachvollziehbar, die Regierung. Das ist ja wichtig.
Nicht, dass es einfach 48 ist.
Ja, ja, also die Unterscheidung hier ist, wenn zwischen Kreditrisiko und Assetrisiko macht das Sinn. Ja, hier bei den Nachrichten ausgeht.
Gut.
Noch irgendetwas? Haben Sie noch irgendwas zusätzlich? Zum nächsten Fall, also hier geht es wiederum um den Spezialfall Contractual Linked Instruments und auch hier die Frage der Anwendung des Zahlungsschutzes. So, dazu haben wir hier einmal schon gesprochen und die AG hat das jetzt auch zum ersten Mal kurz und mündlich diskutiert. Und das ist zum ersten die Feststellung, wir haben daraus gemacht, ist auf dieser Fall innerhalb der Lieferschaft verbreitet und relevant, außerhalb in den nicht. Die wurde bestätigt. Das ist ein sehr verbreitendes und sogar ein ganz, ganz relevanter Anwendungsfall. Und hier in der Runde hatten wir beim ersten Mal darüber gesprochen und da war, glaube ich, noch so das vorläufige Fazit, ob die Klarstellung, inwieweit die Klarstellung angemessen ist, ist noch nicht so beurteilt. Das hat die Arbeitsgruppe jetzt natürlich auch nochmal aufgegriffen und hat ausdrücklich geäußert, dass die Klarstellung nötig sind und das hier noch zu begrüßen. Und übrigens ist das, was hier dargestellt wird, auch das, was in der Praxis halt üblich ist. Insofern ist es faktisch das, was gemacht wird, wird jetzt einfach wiedergegeben. Von daher gibt es da nichts anderes als uneingeschränkt.
Ja,
auch das in Anlage wird sehr relevant.
Kann ich bestätigen, ein Hinweis noch? Hilfreiche Hinweise, wo die sind jetzt im Stimmen Standard nicht, aber können die Kollegen.
Gut. Dann können wir
auch dann gehe ich jetzt mal weiter und komme zu dem Thema, was wir hier schon ausführlicher besprochen haben. Vielleicht, was ich jetzt mal zwei unter dem vornehmen, nämlich die Angaben zu Eigenkapitalinstrumenten, die als Verwendung des Eigenkapitals geben. Ich will das, was die Arbeitsgruppe jetzt nochmal dazu gesprochen hat, nicht hervorheben, sondern das gleiche über Instagram zusammenfassen, denn es gab meiner Meinung nach von der Arbeitsgruppe jetzt ganz klar nochmal mit dem Schwerpunkt der bisherigen Aussagen. Wir hatten insgesamt festgelegt, zu diesen Vorschlägen zwei Meinungsfragen. Das eine sind die Unternehmen bzw. Branchen, die prinzipiell diese Klassifizierung für nicht VKR, nicht sachgerecht haben. Sprich, Verwendung aus der Eigenkapitalinstrumente und dann ohne Recycling der Verwendung-Bewertungsprojekte ist nicht sachgerecht. Und wer sich dieser Meinung anschließt, kommt zu dem Urteil, dass andere Angaben dieser Art auch nicht annähernd eine Lösung oder so. Dann gibt es das andere Frage, im Wesentlichen die Nicht-Finanzdienstleister, die sagen, sie haben schon Verständnis für diese Klassifizierung, die ist also mindestens akzeptabel, weil sie dieses ganze System macht, sie ist sogar auch vorteilhaft. Aber auch das Recycling ist in Ordnung. Und daher werden solche Zusatzangaben durchaus nützlich und dann kann man die auch.
Weil es einfach insgesamt für, glaube ich, nicht Finanzdienstleister in der Regel eine untergeordnete Bedeutung hat. Deswegen brauchen wir keine zusätzlichen Forschung dazu, einfach so wie es heute ist.
Ja, Herr Ebel? Ich vermerke das mal. Es Selbst wenn man bipolar gemacht ist, dass die Angaben durchaus nützlich sein können, heißt nicht, dass man sie gut reflektiert, so gut. Und da kommt jetzt genau der Punkt. Also können, falls ein Informationsbedürfnis besteht, was man damit decken oder stillen möchte, können die geeignet sein, aber das, was der ISB vorschlägt, erscheint nicht geeignet. Das hat im Prinzip zwei Gründe. Erstmal wurde festgestellt, dass die Texte, weil die das wiedergibt, was man jetzt angibt, nämlich die Beiträge, die in einer Periode zusätzlich erfasst werden. Das ist gar nicht die Größe, die man nicht sehen möchte oder zeigen möchte, wenn jemand auch Interesse an solchen Beträgen hat. Übrigens das Beispiel, was als nicht so richtig passend ist. Und dann haben wir zum zweiten Mal ausführlich darüber diskutiert, was wäre denn überhaupt eine sinnvolle Angabe. Und da gehen wir ein bisschen hin und her, weil man sagen muss, eigentlich ist ja das, was beim Recycling gezeigt wird, nämlich der kumulierte über die gesamte Lebenszeit der Haltbarkeit der Instrumente, der dann, den möchte man vielleicht nicht das, was nur in einem Geschäftsjahr, in einer Periode, ich sage mal, ein zufälliger zeitlicher Umschub ist. Das, also insofern ist schon dieser Vorschlag nicht ganz nützlich. Das andere war, dass man diese Aufteilung zwischen den, also der Betrag, der die Instrumente entfällt, die abgegangen sind, und der Teil, der Betrag, der die Instrumente entfällt, die auf dem Bestand sind, auch dieser Aufteilung erschien, das war mehrheitlich nicht unbedingt nützlich. Und im Übrigen ist die darzustellen nicht ganz einfach.
Aber also der Intent wäre ja mit dieser Formulierung, wo sie Einflussfunktion, die über die Laufzeit dann recycelt wird, mir Indikation zu geben, was mit dem IOV verloren hat. Wenn ich aber durch die PML gewährte, ja, dann habe ich das ja auch über Perioden verteilt. Dann habe ich im Prinzip sozusagen diese Information, was ich insgesamt an Fair Value Gain mit diesem Investment erwirtschaftet habe, auch mir an einer Stelle, wenn ich ein Investment 3 Jahre halte. Ja, das ist sozusagen, steigt mir in den ersten 2 Jahren den Wert. Weil im 3. Jahr verkaufe ich es, habe ich im 3. Jahr ja auch nicht die Information, was ich insgesamt mit dem Investment an Geld gemacht habe. Also da würde ich ja, wenn ich die kumulierte Recycling-Position angehe, dann würde ich dann mal, ich kann die Perspektive nachvollziehen, ja, aber die geht ja eigentlich über das hinaus, was ich für ein normales, über eine normale Verwendung bewerte.
Ja, ich würde aber einwenden, dass der ISB selbst ja meint, dass das, was er macht, ist eine Ergänzung, die nötig ist, weil man nicht recyceln kann. Die periodischen Beträge in der G&V zu erfassen, damit sichtbar zu machen, ist jederzeit möglich, indem man die Kategorie-Kategorie. Nur eine Kategorie-OCI-Kategorie plus Recycling ist die möglich. Und das meint der ESD, das kann man verstehen, da gibt es jetzt hier eine Liste.
Da bin ich schon mal angehoben, das ist aber ja genau das, der jetzt gar nicht erreichen würde, wenn nur der P&L-Effekt der aktuellen Jahresscheibe anzugeben ist, oder die gesamte Verwendung dann aufzuteilen von OCI, was sozusagen mit Abgängen realisiert worden, weil damit ja immer noch nicht, ich immer noch nicht wüsste, was ist in der Gesamtabgangs, ich sag mal, Gewinnverlust, der sich sozusagen ergeben hat, weil ich eben die ganze Zeit über das OCI sozusagen die Verwendung habe. Also ich habe die Angabe so gesehen, dass es ja keine kumulierte Angabe ist, der gesamten Abgangs. Also sprich, diese, das, was sonst, sage ich mal, recycelt worden wäre, oder bei normalen PNL-Optionen über die PNL gelaufen wäre, das ist ja gar nicht das, was die Angabe erfolgt. Das ist zumindest gesagt, in der aktuellen Reporting Period. Der Effekt aus der aktuellen Reporting Period. Ich würde auch sagen, insgesamt hat die Diskussion bisher nicht vorgebracht, dass es exakt eine einzige sehr sinnvolle Angabe gäbe. Die müsste man jetzt hinweisen. Es wurde, das hat in der Diskussion gar nicht so sehr vertieft. Der ESB hat ja bewusst vorgeschlagen, dass es hier einen weiteren Betrag anzugeben gibt. Und diese Tabelle, die Beispiel ist, fast ja viele Beträge und es steht in den WC, es soll eine Ergänzung sein, aber es soll eine weitere zusätzliche Angabe zu dem, die bisher so gesucht wird. Insofern kann man das jetzt noch nicht mehr ganz genau auseinandernehmen, sondern ich glaube, es läuft eher auf. Da gab es schon einige Meinungen auf das Fazit hinaus, dass grundsätzlich bezweifelt wird, ob überhaupt ein unbefriedigtes Informationsbedürfnis. Und zweitens, dass die Angaben, die dann jetzt nicht gelangt werden, die zitiert in Tabellenformen erwartet werden, dass die durchaus schwer zu erstellen. Also die technische Machbarkeit, diese Beträge zu erzeugen, ist nicht so einfach. Macht also mehr Aufwand, das lassen wir einfach, als der jetzt hier vielleicht denkt. Und wenn man dann noch in Betracht zieht, dass der Nutzen maßlich gering ist, ist die zitiert lassen. Das wird immer unterstellt, dass wir hier ganz klar bezweifeln. Das ist, glaube ich, was das gibt das Fazit am besten wieder.
Ja, aber also, jetzt müsste er an der Stelle auch schreiben, weil das nicht ganz anders ist.
Grundsätzlich sind die Angaben technisch möglich, aber der Split in ausgewogen und gehalten
wäre der aufwendige Teil.
Ja, aber bei der Thema.
Wobei man das sagt, wir würden Cycle, Welt ausgewogen, da macht man ja die Information schon, oder? Also, ich meine, wenn ich auf der einen Seite fordere, ich will recyceln, dann müsste ich ja auch von denen, die es ausgebucht werden, also die Ergebnisse in die Form recyceln. Und damit hätte ich ja dann auch den Aufwand.
Den Ergebnis erfängt dann sowieso vermutlich jeder, weil das, was abgeht, muss ich ja irgendwie im OCI tracken. Das wird ja dann nicht recycelt, also ich muss ja wissen, was hinter der Instrument abgegangen sind. Meistens, oder ich kann nicht sagen meistens, aber die müssen wir machen, so lange werden das auch tun. Im Moment des Abgangs wird es dann die Gewinnrücklage umgekehrt wieder, und bleibt gar nicht im OCI stehen. Also hat man den jetzt nicht so. Genau. Wahrscheinlich ist das ganz passiert, so hier ein Massenthema hochzustellen.
Ja, eben. Das kann es auch nicht mehr sein. Aber da die Versicherungsklausel schon sehr haben will, achten Sie es ja eigentlich für den Nutzer schon als wichtig, oder? Eine wichtige Information für den Nutzer. Sonst würden Sie jetzt ja nicht sagen, das wäre so unschuldig, das mal zu zeigen, oder?
Genau, also eine nützliche Information mit Sicherheit, aber es ist natürlich auch unbenommen, die zu machen. Also ich sage nur, aus meiner Sicht ist die sinnvoll, die sollte jeder Prüfer bringen, weil die nutzerfreundlich ist, zumindest relevant ist, zumindest aus der Sicht eines Versicherungsunternehmens. Wenn ich Smart-Ausrichtung in der Ausrichtung und Materialitätsüberlegung ist vielleicht anders.
Genau, also was ist ja keine Geschichte anders, aber das ist.
Also, mir scheint, dass die Aussagen jetzt das Ganze an sich noch mal abgeben, was wir bisher schon von der Diskussion haben. Ich habe jetzt ja mal eben so ein bisschen ausreichend versucht, das Fazit ein bisschen weniger präzise zu formulieren, was auch vielleicht der Vorschlag ist, wie man von der Stellung nach adressiert. Also, ich fasse nochmal zwei Sätze zusammen. Zum einen kann man durchaus noch mal wiedergeben, dass es so zwei Meinungstendenzen gibt. Die einen sagen, dass die Klassifizierung an sich schon nicht in Ordnung ist, deswegen sind Zusatzangaben per se nicht heilen. Und die anderen sagen, wenn die Klassifizierung akzeptabel ist, dann sind die Zusatzangaben möglicherweise nützlich, aber es wird vor allem weder das tatsächliche Informationsbedürfnis gesehen, ob es die Details, die hier vorgeschlagen werden, einfach.
Vielleicht kann man es so kurz zusammenfassen. Am Ende ist dann natürlich die konkrete Frage der Formulierung und der Stellungnahme, ob wir das machen können. Und wir haben uns ja dann entscheiden.
Ich habe schon mal gesagt, wenn die Aufnahmen da sinnvoll sind, das Recycling ist, oder eben nicht Recycling ist, aber der ist ein Abgang.
Ja, wenn niemand mir widerspricht, würde ich einfach weitergehen. Und zwar buchstäblich zum nächsten Vortrag, der ist als sechste Nummer. Da geht es nochmal um eine. Und das ist auch ein Aspekt, den haben wir noch gar nicht diskutiert. Den hat also die AG in der letzten Sitzung erst einmal überhaupt angestellt. Und zwar schlägt der ESG nochmal vor, neue Angaben festzulegen. Und zwar zieht die sich auf, wenn die Bezahlung schon von den Bedingungen erreicht. Das gehört ja zu dem großen Thema, was wir gleich noch ansprechen. Wenn wir jetzt das einfach Zusatzangaben für den Rahmen von dir festlegen. Und da will der ESG, dass man ankommt. Eine qualitative Beschreibung der Art dieser bewegten Ereignisse, dann eine quantitative Angabe von einer möglichen Bandbreite der Zahlungsströme und drittens noch eine qualitative Angabe, und zwar Produktwerte der davon betroffenen. Und dazu hat die Arbeitsgruppe eigentlich eine ziemlich klare Aussage gemacht. Und zwar, erstens ist es extrem aufwendig, dass man hier verlangt wird. Zweitens ist es irgendwie unverständlich, warum jetzt, also wenn ihr es eben meint, diese Angaben verlangen zu wollen, bei Margen, man über Margenabhängigkeiten der zu haben, gesagt, gab es ja vorher, das ist ja nicht neu, bisher hat keiner von der Standardsitzung gesagt, da ist Angabe bedarf, weil Zusatzreformen zu können.
Und
drittens hat die Arbeitsgruppe angesprochen, dass gerade in Bezug auf die hier diskutierten Anwendungsfälle, also bestimmte zahlungsschon Bedingungen, insbesondere der Spezialfall von DSG Features, das hat nun gerade zu Angaben führt, oder die Angaben, die zu Angaben durch die Hilfe die doppelt erscheinen. Aber wenn man nämlich für solche Instrumente, solche Bedingungen innerhalb der Nachhaltigkeitsberichterstattung mittlerweile eine Menge Angaben verlangt, dann sagt ja, wir haben die Anstrengung, dass wir jetzt auch mal innerhalb von mir versiegen von der Kürze. Das ist wirklich materiell, so was wie doppelt erscheinen.
ist immer interessiert an der Variabilität, weil das schwierig ist, nicht so gutes Geschäft. Ja. Also, wenn ich eine Verwendungsbewertung habe, dann habe ich die Variabilität, dann sehe ich die als Muster.
Habe ich nicht die Möglichkeit zu getasten?
Ja, die Möglichkeit nicht, aber es ist ja eben, weil wir halt hier den Emma-Preis kostenfinanziert, das heißt, wir tun ja eben so, als ob da erstmal kein Risiko da ist, außer es verhält sich ja nach unten zeigen.
Dann müsste ich ja noch eher irgendwelche Stresstests oder
ähnliches.
Dann würde ich in der Stresstestveröffentlichung, das, was wir für die Aufsichtspreisrechnung rechnen müssen, wenn man dann sagt, wenn das Zinsniveau 200 Basispunkte steigt, dann ist unser Verdächtig wie folgt. Da sind wir zum Glück noch nicht in einem externen Ausweis und ich glaube, das würde zu mehr Verwirrung als Nutzen führen. Wenn man das jetzt ungefiltert das Test angibt,
Nur am Ende, ich denke,
das Auslösen am Ende ist hier die ESG-Zinskomponentendiskussion. Wenn man dann sagt, man versucht es mit qualitativen Angaben, was für eine Marktart man hier hat, als die Kopplung, Zinssatz an, ESG-Komponenten wie Stromverbrauch, wie der Pay oder dergleichen geht es zumindest in die Richtung.
Was ich verstehe. Das
ist wie eine Verpreisung erfolgt.
Ja, ich höre jetzt Baumhoff zu nehmen. Die ersten beiden anderen Aussagen oder Argumente, die werden auf jeden Fall nochmal bewerben. Da wird der dritte mit dem Thema Doppelinformation über Kleidung.
Ausgucken wurde auch genannt, aber ich glaube, das Closure ist in der Form, wie sie da steht.
Das ist jetzt ein Wunschstrauß an der
Und damit man aber auch mehr Möglichkeit schaffen, dass diese Instrumente die Chance haben, das Kriterium zu erfüllen, nur auf ganz klar in den Bedingungen, haben wir nicht 6 oder 10 Fragen. Das heißt, da gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Diese Anforderungen an Basic Learning Arrangements sind sehr, sehr streng. Da geht es darum, dass es nicht im Wesentlichen nur typisch, also das typische Kreditrisiko, typischer Kostenabdeckung, und da hat jetzt, glaube ich, die AG schon gesagt, da könnte so eine Art Zusammenhang geben. Jetzt versteht man, vielleicht die Logik das heißt. So. Ich hoffe, das war irgendwie so, das ist vielleicht verständlich, wie wir das zumindest in der Diskussion nach dem Augenblick gemacht haben, dass wir relativ neu erkennen. So, und dann eine zweite, glaube ich, relativ präzise, diese Ergebnisse der zweiten Tagesprozessen waren. Hier nochmal etwas konkreter hervorgehoben, welche Aussagen in den beiden Texten die sind, die, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Die scheinen nicht klar genug oder vielleicht sogar nicht hilfreich. Das habe ich mir zusammengefasst und jemand geschrieben. Also, dass die Arbeitsgruppe gesagt hat, was in der Texte war, 8-mal da drin steht, diese 4 Punkte, die klingen nicht so, als ob sie in der Praxis genau das ermöglichen. Jetzt endlich Klarheit herrschen. Welche Vertragsklauseln, die insbesondere in CSG-Klauseln sind, sind nur SGB-Einwandformen und welche nicht? Und einfach noch dazu, das ist ein Beispiel für der USB ja zusätzlich. Ein Beispiel für eine Konformis-Finanzierung, eine Verpflichtungsfonds, das liegt sich aus diesem Kontext aber nur nicht an. Wahrscheinlich nicht. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptproblem. Dass man, wie ich am Anfang sagte, ich glaube, man weiß, was der Standardsitzer wahrscheinlich machen würde, aber so wie jetzt da formuliert hat, kommt das nicht dabei. Ja, soweit wäre, du hast, ich glaube, du hast noch einiges zu ergänzen.
Ja, mein Verständnis aus der Diskussion zu deinem ersten Punkt, mit diesem Verständnis 8a und 10a, das ist so ein bisschen, das ist der Wunschvater des Gedankens. Zu sagen, 8a regelt jetzt spezifischer, was ist Basic Lending Arrangement und 10a öffnet es dann für ESG. Das geht nur aus dem Text nicht hervor. So Verhältnis 8a und 10a steht da ja nichts. Und das heißt, das können wir eigentlich daraus nicht ableiten. Und deswegen wird diese ganze, also wenn dem so wäre, wäre das schön, ja, aber es steht nur mal nicht im Text. Und deswegen die große Sorge, ob diese Regelung überhaupt hilft, ob sie nicht sogar kontraproduktiv ist, dass Komponenten dieses dato es gibt ja einmal Formen, sind jetzt sogar der Regel zu finanzieren werden. Das wurde lange diskutiert, weil dieses Verhältnis 8a zu 10a müsste geklärt werden oder auf Anlassungsgrund auch das 8a. 10a ist eine schöne Regelung, kann man 8a nicht streichen. Bei 8a vor allem kritisch, der dritte und vierte Punkt, dieses Thema Magnitude, Auswirkungen, Korrelation, viele ja auch schon. Dieser Nachweis gelingt ja gerade nicht momentan bei den oder bei vielen ESG-Zinsen. Und diese Punkte sind gerade kritisch im Nachbau. Wir hatten ja letztes Mal auch diskutiert, das Thema Performance, was in 10a steht, ist Performance klar definiert, das ist Finanzperformance, nicht Finanzperformance. Da gab es die Aussage, Performance ist jetzt ja schon geregelt, 4 plus 9. Da hätte man einen Bezug, von daher heißt es hoffentlich, so wie es hier geregelt ist. Oder wie der Begriff dort genannt wurde. Weitere Punkte in der Diskussion waren, dass die Passivseite gar nicht adressiert ist, dass aber vor allem die Unternehmen relevant sein dürfen, die halt die Kontinuität keine Aufgabe haben. Das ist eine Beteiligungspflicht. Gestürzt wurde noch das Thema des Limits, dass der momentan in der Praxis stark verbreitet ist. Also, das ist ja schon mal in der Praxis geprüft war oder auch entsprechend auch eine bessere Lösung hat. Das ist mal, ja, der Impfstandard soll nicht geändert werden und deswegen war dann eigentlich der Thema der Arbeitsgruppe.
Also, so aus Diskussionen gekommen haben, ist mir nicht der Punkt eigentlich 8a/10a zu gerade gesagt. Also insgesamt die Regelung, die wir eigentlich gefallen haben, die wir jetzt gefallen haben, 7a bis 10a.
wirklich eigentlich genau zusammen, dass man das selbst darstellen könnte. Also dann verstellt sie jetzt in 7a das Prinzip und dann gibt es eben weiterführende Guidelines, die man sequenziell sich anschauen müsste. Und am Ende muss ich natürlich gucken, dass, die, dass ich die Guidelines insgesamt betrachte, also 7a bis 10a, um zu gucken, ob das SPDI konform ist. So wie es momentan steht, weiß man ja nicht so genau. Kann ich jetzt zum Beispiel nur 10a reingucken und sagen, okay, erfüllt und das alles andere kann ich ignorieren. Dann würde ich es nicht verstehen, aber es wäre schon hilfreich, einfach die Interaktion der einzelnen Bahnen haben, um es besser zu erklären. Vielleicht nehme ich dann, dass man sagt, 7a erklärt das Prinzip, dann kommen weiter für die Guidance und alles was man insgesamt betrachtet. Das ist jetzt so mein Verständnis, das steht auch nicht so richtig. Das ist der eine Punkt. Und dann vielleicht sogar ein Punkt mit den Klauseln, die möglicherweise jetzt zum SPDI schädlich werden können. Da steht ja drin in 10a, dass es spezifisch für den Schuldner sein muss, um unschädlich zu sein. Das stellt sich natürlich dann Schuld. Also man hat ja da einen Blöcker, glaube ich, gehabt, dieses Index oder sowas koppeln, dass ich dann bei dem Derivat das schädlich ist. Aber was ist zum Beispiel mit so Steuerklauseln und solchen Geschichten, die auch typischerweise oder häufig vertreten sind, oder regulatorische Klauseln, das ist ja Regulaturgesetz, das Steuergesetz, das immer noch zu weit hat. Das ist ja jetzt auch nicht spezifisch für den Schuldner, wenn es ein Steuergesetz ändert zum Beispiel. Ist das dann schädlich, künftig? Also, das könnte man durchaus so lesen, also das ist eigentlich ein Ziel bei der Reihe, ne? Mehr. Regeln nach, wie bisher SPDI unschädlich waren, die jetzt möglicherweise SPDI schädlich sind. Und Steuerklauseln ist jetzt wirklich zwei Spiele.
So, dann erster Punkt. Unklar bleibt auch in den Regelungen, warum die Beispiele, also warum das eine Beispiel eigentlich SPDI-konform ist. Erstellerseite. Wie passt dieses Beispiel halt zu 8 als 10er aus den anderen Regelungen, wenn wir ihn begründen würden, warum? Dann wäre wahrscheinlich schon viel geholfen. Also wie sieht das aus den Regelungen aus?
Ja, das ist diese Beispielbeantragung als Kürzling, die mehr meines Erachtens Einfluss auf die 10a und weniger auf die 8a. Also, ich glaube, das kommt ein bisschen diskutiert, wenn ich den spezifischen Erstverbindungen spielen und anderthalb mit dem allgemeinen Carbon-Preis. Das ist halt, glaube ich, schon auch von mir zu lernen, wie auch diese 8a eine Rolle spielt. Dann zeigen wir AG oder Herr Müller, das ist ähnlich zu beitragen, wie in der 8a. Zu diesem Inkonsistenzverschlüsselung als ein Beispiel, wenn man von Inkonsistenzverschlüsselung. Wo ich ja im Prinzip erstmal sagen würde, also ich habe irgendwie schon gedacht, dass gerade so eine dann auch schon auch ein Indikator ist für gewisse, sag ich mal, Vorlassungen, warum das als Beispiel genommen wurde, was nicht sozusagen für Inkonsistenzverschlüsselung. Das ist ja komplett als Beispiel, das ist mir weiterhin noch nicht so.
Und der Performance-Begriff, das haben wir, wie gesagt, diskutiert, dass der ja an anderer Stelle geregelt ist. Also so habe ich das zumindest im Vorfeld verstanden, dass das der nicht verloren ist.
Vollständig von der Ergebnissituation zu übernehmen, ich sage. Das ist ein klassisches System.
Natürlich, das Ergebnis kann ich beispielsweise korreliert das Geldrisiko korreliert mit dem Ergebnis des Kunden. Aber das war so weit wollte bisher noch keiner gehen, wie die Brücke kann man bauen. Nichtsdestotrotz ist es eine Kopplung an das Ergebnis nach sehr nah daran. Deshalb ist ja nach meiner Kenntnis noch niemand gefordert.
Ja, umgekehrt, wenn ich jetzt die beiden Beispiele sehe, in 13, 14, vor dem Anteil erzählt, dann wieder sehr spannend. Weil ich da umgekehrt gesagt habe,
Also sowohl dieser Carbon Price als auch diese Gasthaus Emission. Wo ist da jetzt der Link zu den Credits?
Der Link, also, oder in der Nacht, wenn der da wäre, hätten die dann auch die bisherigen Regelungen vielleicht ausgereicht, schon dahin zu kommen, zu sagen, was soll dann, wenn der nicht so groß ist, dass ich das jetzt kann, das UI, das habe ich jetzt nach wie vor nicht da. Die CA verstehe ich zumindest mal mit der Beispiel, und ich finde das auch sehr, sag ich mal, sehr, sehr interessant, wenn man irgendwas echt nicht spezifisch ist. Ich denke auf einmal hier im Scope. Ich hätte aber jetzt auch schon so Beispiele gemacht mit Anzahl Mitarbeiter oder sowas. Ja, dann auf einmal hier konform, halt auch merkwürdig, wenn das die Computer ist. Ja. Das habe ich noch nicht verstanden, warum die ganzen Beispiele hier die auch da überlegen.
Ja, das ist wirklich der Feedback, das Beispiel.
Ja.
Die Sicherheitsfinanzierung an der Immobilie und koppelt Zins an den Strompreis der Immobilie, da kann man schon an den Stromverbrauch der Immobilie, da kann man schon eine Verbindung zum Kreditrisiko bauen. Wenn es der Stromverbrauch des Kunden einfach ist, ohne eine Sicherheit, das ist viel schwieriger. Und das ist genau das Coole des Kerns. Es ist noch kein getroffen, aber der sagt, ich kann dieses Beispiel mit einem Paar erklären.
Also, das ist nicht nur sich gut. Das ist auch nicht Konsens. Aber diese Idee, wenn wir jetzt mal einen Zins der Vorfassung angehen, da ist, ich sage es mal mit meinen Worten, nach 8 Jahren ist man ganz schnell raus. Also, wenn sowas, das nicht annähernd wird, irgendwie mit dem Kreditrisiko korreliert, was ist schnell. Der 10a ist dann quasi die nächste Stufe, da hat man vielleicht schon besser kann. Aber wenn etwas nah, also fast noch hier die Messung in den Schulden hinausläuft, dann sagt er auch 10a nächster. Da gibt es auch vielleicht Möglichkeiten, dass man bei 8a scheitert, wegen 10a noch SGB-einkonform bleibt.
Und da hat man ja
was sehe ich anders an das? Das hatten wir auch schon mal ein bisschen rausgehört. Das macht aber eigentlich einen ziemlich einschränkigen Lehrbestimmung. Und die 10a, wenn es irgendwas wahllos sagt, was auch das ist echt, das wird dann irgendwie wieder relativ frei. Das ist nur nicht das 8a. Im Weg steht, glaube ich, nach 8a Abscheidung. Ja, das ist völlig okay, wenn das sagt, was ist so ein typisches Beding. Da bleibt immer noch 10a.
Ich kann 8 an nichts machen. Ja, aber wo wir ja alle gesagt haben, versteht das nicht, dass ich, wenn ich an der ersten Hürde schalte, einmal den nächsten Tag habe.
Ja. Dieses Gesetz, das ist irgendwie zu bilden, zu bilden, zu bilden. Also, ich kann es nicht mehr finden, wie also, ja, also, das ist ja die Anforderung an alle, die mit dem DC ist, ne? Auch wenn man mit dem DC schon jetzt nach vorne gezogen hat, ja. Okay, da ist noch ein paar schlaue Sätze überlegen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, bevor ja, der Großteil ausfliegt, der die Flugdaten sind. Wie wollen wir es effektiv nutzen? Ich habe jetzt nur, dass die bisherigen Listen schon heute nochmal bestätigt bekräftigt zu diesem Hauptziel. Das macht zumindest als Meinungsbild sehr, sehr gut. Schlüssig und wie auch immer das jetzt erstmal in Dach und das ist jetzt nicht beschrieben, aber darüber werden wir noch abstimmen. Wir werden auch die nächste Sitzung nutzen, das nochmal zu besprechen. Möglicherweise brauchen wir diesen Teil ein bisschen mehr. Das ist dann aber noch im Rahmen des Zeitraums. Insofern könnte, um das auf den Punkt zu bringen, könnte man jetzt sofort.
entscheiden, sagen wir bereit genug, Daten zu machen. Und damit können wir auch den Kopf werden.
Dann hätte ich zum nächsten Talk auch einen Vorschlag, der den ganzen vielleicht in 5 Minuten
geht. Genau, so, also beraten wir zunächst mal Stellungnahme vor. Und dann haben wir noch, hätten wir noch nach der Autositzung genau einen Tag.
Ja, wenn es so weit ist. Ich muss noch einen Schritt machen und gönnen uns noch
weiter. Ja, also 19. Okay.
Ach gut. Ja. 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 Ja.